Fritz. Podcast.
Jonte Weiland. Trackback.
Seid ihr eigentlich gesund? Das geht erstmal niemandem was an, aber es gibt viele, die wüssten das gerne. Allen voran eure Versicherung, denn die muss bezahlen, muss blechen, wenn ihr krank seid und hat deswegen eben ein Interesse daran, dass ihr gesund seid. Aber ist klar, nicht unbedingt, weil sie euch jetzt so lieb hat. Die Generali Versicherungsgruppe will jetzt eine App bereitstellen, die ihr mit euren Daten füttert und so überprüfen kann, ob ihr gesund lebt. Und im Gegenzug erhaltet ihr von der Versicherung Rabatte, Gutscheine und so weiter. In 1 bis 1,5 Jahren soll das Modell auch nach Deutschland kommen. Das Ganze wurde in dieser Woche viel kritisiert, unter anderem von Christopher Lauer, der ist parteiloses Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus und gesundheitspolitischer Sprecher der Piratenfraktion. Und mit ihm haben wir vor der Sendung gesprochen.
Ja, hallo.
Kann eine App denn überhaupt sagen, ob ich gesund bin oder nicht?
Nein, das kann sie eben nicht, weil das ist auch meine große Kritik daran. Der ganzen App liegt ja ein sogenannter Algorithmus zugrunde. Was ist ein Algorithmus? Das ist also sowas wie eine Formel, kennt man vielleicht aus dem Physikunterricht oder so. Und im Grunde genommen ist es eigentlich nur eine Rechnung, die in irgendeiner Art und Weise, das ist dann zumindest die Behauptung, etwas mit der Realität zu tun haben soll. In der Physik klappt das, wie gesagt, ganz gut. Da ist man sich bei vielen Sachen, wie zum Beispiel der Gravitation, relativ einig. Sobald aber eben es in solche Bereiche wie Gesundheit geht, wo ja ständig auch neue Erkenntnisse da sind, wo die Ernährungswissenschaftler alle 5 Jahre was anderes darüber erzählen, wie man sich gesund ernähren soll, ist es natürlich schon kritisch, wenn irgendeine Versicherung, irgendeinen Algorithmus, den keiner kennt, benutzt, um dann irgendwie die Gesundheit von Leuten zu bewerten oder eben nicht zu bewerten.
Also einfach zu sagen, wir definieren jetzt Folgendes als gesund und das ist damit gesetzt. Müssen wir dann auch überhaupt alle gesund sein, beziehungsweise darf eine Versicherung uns das vorschreiben?
Ja, das ist der zweite Kritikpunkt, den ich habe. Das darf sie natürlich nicht. Wenn man sich die Geschichte der Krankenversicherung anschaut, dann ging es natürlich erstmal darum, dass Leute nicht vom Existenziellen ausstehen, wenn sie krank werden. Ja, also es ging darum, dass sie sich einen Arzt leisten können. Es ging darum, dass sie keinen Verlustausfall, Geldausfall haben, weil sie nicht mehr arbeiten können und so weiter. Es ging nie darum, dass Leute sich jetzt besonders gesund ernähren. Da haben wir auch eigentlich alle selbst ein Interesse daran und das ist halt eben genau der Grund, warum das auch schwierig ist, weil uns da jetzt von außen irgendein Verhalten als gesund drauf diktiert wird.
Das Stichwort ist, glaube ich, Solidarität, was bei Versicherungen ja eigentlich, wie du schon sagst, ursprünglich mal der Grundgedanke war. Es gibt ja auch schon ähnliche Modelle bzw. Ansätze. Also wenn ich öfter zur Vorsorge gehe, dann wird mir das positiv ausgelegt oder der so oft wichtige regelmäßige Zahnarztbesuch. Ist das noch okay?
Naja, also dass man irgendwie jedes zweimal im Jahr zum Zahnarzt geht, das ist, denke ich mal, ganz sinnvoll, weil nachher ärgert man sich, aber wer sich regelmäßig die Zähne putzt, hat natürlich erstmal weniger Probleme als jemand, der das nicht tut. Bei Vorsorgeuntersuchungen fängt es schon an. Das beste Beispiel, gut, es wird jetzt eure Hörer nicht so betreffen, aber wenn man ein bisschen älter wird, bei Männern die Prostatakrebsvorsorgeuntersuchung, ja, wird immer gesagt, soll man machen, stellt sich mittlerweile raus, sterben zwar viele Männer an Prostatakrebs, die sterben aber daran, weil die mit irgendwie 90 Jahren alles andere schon überlebt haben und insbesondere nach einem solchen Eingriff, wo einem die Prostata entfernt wird, es keinerlei Erkenntnisse gibt, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise die Lebenserwartung verlängert. Im Gegenteil, man ist danach impotent und inkontinent und viele Männer würden es gerne rückgängig machen, wenn man es ihnen vorher erzählt hätte. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, was Generali da insgesamt macht und ich bin halt auch der Meinung, dass man solche Verfahren grundsätzlich rechtlich da auch einen Riegel vorschieben sollte, weil wenn wir uns einmal darauf einlassen, wird das weite Kreise ziehen und so Leute wie ich auch, ich bin ADHSler, ich stehe da auch offen zu, aber ich kriege dann auf jeden Fall auch den teureren Tarif, weil man dann halt eben der Meinung ist, naja, der ist ja eh schon von Werk aus krank.
Wir kommen gleich nochmal auf diese Verbote zu sprechen und wie du dir die vorstellst. Vorher möchte ich noch gerne darüber reden. Du schreibst in deinem Kommentar im Tagesspiegel über den Überwachungskapitalismus, einen Begriff, den die US-Wissenschaftlerin Shoshana Zuboff geprägt hat. Was bedeutet dieser Begriff und was hat das mit dem aktuellen Fall zu tun?
Naja, also der Überwachungskapitalismus ist im Grunde genommen so die nächste Form des Kapitalismus, die wir haben. Und wenn du früher halt, weiß ich nicht, du hattest ein Geschäft, du hattest ein Handwerk, du hast eine Dienstleistung angeboten und hast eine konkrete Ware verkauft. Im Überwachungskapitalismus werden wir und die Daten, die wir jeden Tag produzieren, zur Ware. Das Krasse im Moment ist halt, dass wir aber selber gar nicht mehr wissen, welche Daten wir überhaupt den ganzen Tag produzieren, was beim Nutzen unserer Smartphones, unserer Tablets, unserer Computer alles über uns erfasst wird. Das sind Daten, die ja dann aber dazu benutzt werden, um Werbung zu schalten, um Preise zu generieren. Ja, also wenn ich aus dem Prenzlauer Berg mit einem Mac auf eine Hotelseite gehe, dann kriege ich immer einen teureren Preis, als wenn ich es möglicherweise aus einem anderen Stadtteil mit einem anderen Computer mache. Das passiert heute schon und das ist den wenigsten Leuten bewusst. Und dieser Überwachungskapitalismus zeichnet sich eben dadurch aus, dass wir alle überwacht werden. Und das Krasse ist halt meiner Meinung nach, dass halt eben der Nutzen des Ganzen vor allen Dingen erstmal behauptet und nicht bewiesen ist.
Das klingt alles irgendwie ganz gruselig, wenn du das erzählst. Und auch andere Versicherer, die planen jetzt ja solche Apps wie Generali, auch andere Apps, die wir in der Freizeit nutzen, also Fitness-Apps sind ja nichts Neues mehr, könnten diese Daten ja theoretisch verkaufen. Du hast es gerade angesprochen, du forderst deswegen Verbote. Wie können die denn aussehen?
Naja, also dass man einmal grundsätzlich rechtlich vorschreibt, welche Daten Versicherer über ihre Kunden erfassen dürfen und welche nicht. Dass man Missbrauch auch im Einzelfall mit hohen Strafen belegt. Also das ist ja genau das Problem, dass oft die Verstöße gegen auch Datenschutzgesetze so ein bisschen ins Leere laufen, weil sie nicht hart genug bestraft werden. Aber wenn du zum Beispiel als Generali-Versicherung, wenn du dann deine Daten deiner Kunden missbräuchlich einsetzt, auch 500.000 Euro im Einzelfall bezahlen musst, da kommt schnell eine große Summe zusammen, das schreckt ab. Ich bin schon der Meinung, dass wir dort Verbote und auch harte Strafen brauchen, denn das Problem ist, wenn sich so etwas erstmal etabliert, wenn viele Leute das nutzen, und sind wir mal ehrlich, viele Leute werden einfach sagen, ja, ist doch geil, da bezahle ich weniger, sollen sich die anderen halt gesund ernähren, mache ich doch, was regt ihr euch so auf? Dann werden gesellschaftliche Fakten geschaffen, ohne dass wir uns als Gesellschaft ordentlich drüber unterhalten haben, ohne dass die Politik sich darüber eine Meinung gebildet hat. Und dann wird es wirklich für die Politik auch danach sehr schwierig, wenn sich erstmal alle dran gewöhnt haben, sowas zu verbieten oder zu untersagen.
Ich glaube, du hast es gerade jetzt am Ende nochmal gesagt, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, was mit unseren Daten passiert, was auch in diesem konkreten Fall passieren soll. Denn am Ende entscheidet das auch darüber, genau wie du gesagt hast, in was für einer Gesellschaft wir eben leben wollen. Ich weiß persönlich nicht, ob es so super ist, wenn eine App uns vorschreibt, wie wir gesund zu sein haben. Bildet ihr euch am besten selber eine Meinung dazu? Den Kommentar von Christopher Lauer mit einigen weiterführenden Links findet ihr nochmal bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und dir, Christopher, vielen Dank und bleib gesund.
Ja, vielen lieben Dank.
Ciao.
Schönen Tag. Tschüss.
Modern Pitch, Boys, Girls, Toys and Words. Fand ich nicht schlecht. Hat sich gut angehört. Also ist ja letztendlich auch egal, wie ich das jetzt fand. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr das runterladen im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Das war nämlich Netzmusik aus Italien kommt, die in diesem Fall und Netzmusik bedeutet, ihr könnt euch die Musik eben kostenlos und legal runterladen. Und von Modern und Pitch gibt's auch eine ganze EP mit noch mehr Tracks als dem, den ihr gerade gehört habt. Und wie gesagt, trackback.fritz.de, mal draufklicken, den Link suchen und dann einfach runterladen. Wenn es euch auch gefallen hat, ich werde es wahrscheinlich nachher mal tun. Kommen wir zu was ganz anderem, zur Kommentarkultur. Das ist ja in der letzten Zeit ein Riesenthema im Netz und in dieser Woche wurde eine Debatte darüber auch auf YouTube angestoßen. Denn hier haben vor allem YouTuberinnen ein Problem. In vielen Kommentaren beziehen sich eben nicht die Menschen auf das, was in dem Video passiert, sondern auf das Aussehen der Frau, die dieses Video eben präsentiert. Und weil diese YouTuberinnen aber viel mehr sind, haben einige von ihnen in dieser Woche ein Video unter dem Hashtag nicht schön veröffentlicht. Und eine der Initiatorinnen von Nicht Schön ist Marie Meyenberg und mit ihr haben wir bei Fritz in dieser Woche gesprochen und sie hat nochmal betont, dass es bei diesem Problem nicht nur um Kommentare von Hatern geht.
Also manchmal ist es tatsächlich so, dass es auch echt ein Kompliment ist, aber ein Kompliment, was sich quasi einzig und allein auf die Oberflächlichkeit bezieht, selbst wenn das Video einen sehr anders ausgerichteten Inhalt hat. Und dann gibt es manchmal Frauen, die News vortragen und dann darunter steht, oh, ich finde deinen Lippenstift total toll. Das ist an sich halt alles schade einfach, weil so viel mehr möglich ist und so viel mehr auch spannend sein kann.
Ja, und jetzt höre ich schon wieder einige sagen, ja, aber es gibt doch so viele Beauty-YouTuberinnen, die beschäftigen sich doch dann eh mit Äußerlichkeiten und die dürfen sich dann doch nicht beschweren, wenn man auch in den Kommentaren darüber redet. Das sieht Marie ganz eindeutig anders.
Nee, das finde ich überhaupt nicht. Also es ist total spannend, jetzt gerade für mich auch im Nachklapp zu lesen, was quasi außerhalb meines YouTube-Channels jetzt unter diesem Video kommentiert wird. Und da steht ganz, ganz oft der Vorwurf, entweder auf der einen Seite, naja gut, aber wenn YouTuberinnen über Beauty-Sachen sprechen, dann dürfen sie sich auch nicht darüber beschweren, dass sie auf ihr Aussehen reduziert werden, was totaler Bullshit ist, finde ich. Mhm. Weil nur weil man sich mit Beauty beschäftigt, heißt es ja nicht, dass man sich ausschließlich mit Beauty beschäftigt und auch nur darauf reduziert werden will. Und was ich auch ganz oft lese, sind Leute, die sagen, oh mein Gott, da hat jetzt eine Castingagentur nur schöne Frauen ausgesucht und die haben ja gut lachen, so ungefähr. Auch totaler Bullshit, also es gab weder ein Casting, noch wurde hier gezielt irgendjemand ausgesucht. Das sind alles YouTuberinnen, die quasi selber Produzentinnen sind im Internet und ich finde auch da einfach auffällig, dass quasi auch schon die Message vom Video sich wieder in den Kommentaren zeigt, die es kritisieren. Denn auch schöne Frauen dürfen sagen, ich bin halt nicht nur schön, möchte auch nicht nur darauf reduziert werden, bitte.
Nochmal ganz wichtig, es geht den YouTuberinnen darum, dass sie eben nicht nur schön sind. Natürlich dürfen sie schön sein, aber sie sind eben mehr. Gut 75.000 Views hat das Nicht-Schön-Video jetzt im YouTube-Universum, sagen wir mal, ein okayer Wert. Und wir hoffen, dass Marie und ihre Kollegin damit ihr Ziel erreicht haben, denn ihr war vor allem eines wichtig.
Dass sich die Nachricht einfach verbreitet und man diskutiert. Mhm. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir eben in den Austausch gehen und wo wir darüber diskutieren, na Moment mal, dürfen denn Beauty-Bloggerinnen überhaupt sagen, dass sie nicht schön sind oder dass sie mehr sein wollen als nur schön? Oder dürfen schöne Frauen das sagen oder nicht? Sind wir, glaube ich, mittendrin im Thema. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist.
Ich glaube auch, drüber reden und zwar ernsthaft drüber reden, das ist erst einmal ein wichtiger Schritt. Ihr könnt mitdiskutieren unter dem Hashtag nicht schön und das Video dazu findet ihr auch nochmal verlinkt bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Freunde, ja, hallo erstmal. Ich war diese Woche wie immer im Netz unterwegs. Das ist ja meine Aufgabe, wenn ich diese Sendung vorbereite. Und dann habe ich eine Perle gefunden, eine wahre Podcast-Perle. Denn was Christian Grasse mit dem Podcast Systemfehler da ins Netz gestellt hat, das ist wirklich, kann ich euch sagen, was ganz, ganz Besonderes. Gerade die deutsche Podcast-Szene, die leidet ja unter dem Vorurteil, es gäbe nur sogenannte Laber-Podcasts, wo sich Leute einfach unterhalten und am Ende nie zum Punkt kommen. Systemfehler aber ist wunderbar recherchiert und produziert und damit, glaube ich, so weit weg von einem Laber-Podcast, wie man überhaupt nur sein kann. Und all diese lobenden Worte, die gelten dem Mann dahinter, Christian Grasse, der ist Journalist und Podcaster und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen.
Hi, grüß dich.
Ich fand es sehr schwer, eine Stelle aus deinem Podcast zu finden, die ich hier anspielen kann, damit alle mal so einen Eindruck davon bekommen, weil er eben so vielseitig ist. Wir versuchen es mal hiermit.
Now we have a Y2K problem.
Das heißt Fehlerschleifen, falsche Prüfsummen, Computerchaos.
And the predicted onset of the Y2K bug.
Stromausfälle, Börsencrash, Finanzkollaps. Ich war fasziniert davon, beinahe besessen.
It's not just the obvious that will be affected.
Ich weiß noch, wie ich in der Silvesternacht den Countdown herbeisehnte. Wird gleich alles im Chaos enden?
Also ich habe mir eine dramatische Stelle ausgesucht, wie du hörst. In deinem Podcast Systemfehler geht es um Fehler, um Defekte. Du erzählst jetzt an der Stelle, die wir gerade gehört haben, über den Millennium-Bug, wo alle Angst hatten, in der Silvesternacht stürzt alles ab, alle Computer gehen kaputt. Die erste Folge dreht sich aber grundsätzlich um die Frage, woher kommt der Bug? Mit einigen Side-Stories, zu den Side-Stories komme ich später. Was fasziniert dich denn so an Fehlern?
Ja, also ich glaube, dem Fehler wird halt irgendwie viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Heutzutage leben wir irgendwie in so einer Welt, in der alles funktionieren muss, in der alles perfekt sein muss. Wir müssen perfekt sein und funktionieren. Maschinen müssen perfekt sein und funktionieren, Computer sowieso. Und das ist halt aber überhaupt nicht der Fall. Also wir haben halt immer wieder technische Probleme. Und in der ersten Folge wollte ich halt irgendwie mal aufzeigen, wo das überhaupt herkommt. Der Begriff des Bugs, des Computerfehlers, der irgendwie total uns vereinnahmt immer mehr. Wir hatten irgendwie so viele Sicherheitslücken mit Heartbleed und so weiter und so fort. Und ich wollte einfach mal so dieser Geschichte auf den Grund gehen. Wo kommt das her, der Bug? Und was viele halt gar nicht wissen, ist, dass das eine tatsächliche Insektengeschichte ist, weil früher Computer so groß waren, in die sich auch Tiere verkriechen konnten. Und die Geschichte dahinter, die erzähle ich halt in dem ersten Teil von Systemfehler.
Und ich habe das schon angesprochen, du erzählst sie sehr groß, ist eingebettet in die Geschichte, vor allem von der US-Computerpionierin Grace Hopper. Das Ganze, wir haben es gerade gehört, ist unglaublich aufwendig produziert. Du flechtest Originaltöne ein. Teilweise ist es eine Art Hörspiel, alles ist genau recherchiert. Auf der Seite zum Podcast gibt's noch mehr Infos. Lange Aufzählung, kurze Frage. 47 Minuten ist der Podcast lang. Wie lange hast du gebraucht, bis er fertig war?
Also diese ursprüngliche Idee, Systemfehler, also so Fehlern und Defekte auf den Grund zu gehen, die hatte ich schon echt lange. Konkret angefangen habe ich damit so vor anderthalb Monaten, glaube ich. Da habe ich irgendwie die Domain bestellt. Und konkret an dem Stück habe ich insgesamt vielleicht so 5 Wochen gearbeitet, immer wieder mal. Natürlich nicht ununterbrochen, ich muss ja auch noch irgendwie Geld verdienen. Aber also ich habe halt vor knapp 5 Wochen das Interview mit Stefan Höltgen gemacht, dem Computerarchäologen von der Humboldt-Uni. Der ist so ein bisschen der Experte in dem Stück. Und ja, und dann habe ich halt angefangen, das Interview zu schneiden und die Archivtöne, die historischen Dokumente irgendwie rauszusuchen und das so ein bisschen in ein Skript zu packen. Das hat dann irgendwie bestimmt eine Woche gedauert. Und die Produktion, ich habe ja dann irgendwie in dem Radiobüro, in dem ich arbeite, sämtliche Kollegen dafür missbraucht, die dann die Sprecherrollen eingenommen haben. Und gebaut habe ich daran bestimmt effektiv so 4-5 Tage Produktionszeit, also Schnittzeit. Also es war schon recht aufwendig.
Ich kann das ja aus meiner Position ein bisschen nachvollziehen, wie viel Aufwand das ist. Und für alle, die vielleicht nicht so viel mit dem Radio zu tun haben, 47 Minuten in der Qualität zu produzieren, ist ein Riesenaufwand. Wie oft planst du denn bei diesem Aufwand eben eine Folge zu produzieren? Also ein wöchentlicher Podcast wird das ja sicherlich nicht.
Nee, auf keinen Fall. Also wie du schon in der Anmod ja auch irgendwie gesagt hast, die Podcast-Szene, die ist so ein bisschen in Deutschland auf diesem Interviewformat festgehangen und ich will damit so ein bisschen brechen. Also ich will halt gerne mehr Podcasts hören, wie sie zum Beispiel in den USA sehr populär sind, so produzierte Hörstücke eher, die Geschichten erzählen, und das will ich halt gerne machen. Mir ist halt klar, es ist halt schwer, damit Geld zu verdienen, weil in Deutschland eigentlich alles auf Spenden basiert. Deshalb kann ich das nur so nebenbei machen, neben meinem normalen Radiojob. Und das heißt natürlich, dass das nicht regelmäßig sein kann. Also ich gucke jetzt mal, wann ich die nächste Folge anfangen kann. Aber ich tippe mal so, dass ich vielleicht 3 oder 4 solcher Sachen, solcher Beiträge oder solcher Stücke im Jahr machen kann. Also das ist so ein bisschen mein Ziel fürs nächste Jahr, vielleicht 3, 4 dieser Podcast zu machen. Mal gucken.
Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Was ist denn überhaupt deine Motivation, das einfach ins Netz zu stellen? Also warum lässt du dich nicht einfach von Radiosendern fürstlich dafür entlohnen?
Ja, das ist schwierig. Also ich wollte halt eigentlich, meine größte Motivation dabei ist genau eben das, ohne eine große Radiostation im Hintergrund zu machen, ohne einen Redakteur, mit dem man dann noch irgendwie Kompromisse eingehen muss, wie so ein Stück klingen soll, wie es inhaltlich aufgebaut sein soll. Für mich ist das so ein Experimentierfeld. Ich will halt irgendwie für mich selbst erkunden, wie für mich Radio oder Podcasts klingen können und klingen sollen. Und das soll halt schon so ein bisschen, ja, wie so ein Spielfeld, wie so ein Sandkasten für mich sein, um für mich eben herauszufinden, so soll Radio klingen, so ist so mein Ding zu 100%. Und das kann man halt mit einem klassischen Radiosender in der Form nicht machen. Es sei denn, man ist so ein Superstar, von dem alle sagen, hier, oh, Hauptsache, wir haben dich im Programm, du kannst machen, was du willst. Das ist aber in der Realität als immer noch junger Journalist, der ich bin, natürlich nicht gegeben. Erstmal geht es mir darum, so einen Sandkasten zu haben, in dem ich mich austoben kann. Ich meine, das Stück ist halt auch ein bisschen überfrachtet, könnte man kritisieren. Es gab auch einen Kommentar gerade auf der Seite, der genau das kritisiert hat. Ich will halt auch so ein bisschen die Grenzen ausloten, ne? Also was ist möglich, wie viel Klang und Klangästhetik kann man in so ein Stück packen, ohne dass es irgendwie darunter leidet, dass man den Inhalt nicht mehr mitkriegt. Also das ist auch so für mich so ein bisschen so die Grenzen austesten, was geht, was geht nicht.
Also ein absolutes Herzensprojekt. Ich fand es übrigens ganz, ganz cool, dass immer mal wieder ein bisschen Entspannung war und länger Musik lief und man mal ein bisschen abschalten konnte. Mir hat es auf jeden Fall wirklich ganz ehrlich und ganz offen sehr, 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 sehr gut gefallen. Du empfiehlst selber auf deiner Seite, das über gute Kopfhörer oder eine Anlage zu hören, damit man diese ganze Arbeit auch wirklich hört, die du da reingestellt hast. Also wenn ihr am Wochenende mal eine 3/4 Stunde Zeit habt und einen tollen und interessanten Podcast hören wollt, bei trackback.fritz.de findet ihr den Link dazu. Und Christian, dir vielen Dank und Erfolg auch mit der nächsten Folge und ein schönes Wochenende.
Danke dir auch. Tschüss.
Diese Aussprache haben wir uns geeinigt mit Pampas. Netzmusik ist das aus Frankreich und die Debüt-EP von Mom, die wurde gerade auf Jamendo veröffentlicht. Und unser Netzmusikexperte Roni Radeke, der rät euch unbedingt da mal reinhören. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link zum kostenlosen Download.
Fritz Trackback. www ins RADIO.
Es war mal wieder eine Woche, in der sich viel um Google gedreht hat. Das EU-Parlament wollte Google mal wieder auf die Finger hauen und wir haben euch im Blog zur Sendung trackback.fritz.de einige Links zu dem Thema zusammengestellt, damit ihr das nochmal nachlesen könnt. Und Wayne Schlegel stellt sie euch an dieser Stelle jetzt schon einmal vor.
Das Europaparlament will Google zerschlagen. Diese Nachricht geisterte Anfang der Woche durchs Netz. Roland Tichy kommentierte das in seinem Blog so: Klingt gut, klingt stark, ist Käse. Denn in Kurzform, das EU-Parlament hätte gar nicht die Macht, so etwas zu tun. Der grünen EU-Abgeordnete Michel Reimon versucht in seinem Blog nachzuvollziehen, wie es zu dieser Meldung kam. Eine sehr verworrene Geschichte. Und dann kam der Donnerstag und die Meldung, Europäisches Parlament stimmt für Aufspaltung von Google. So heißt es bei Spiegel Online. Tagesschau.de titelt, Google soll neutrale Ergebnisse liefern. Also doch Zerschlagung? Na, vielleicht so ähnlich. Die Idee, Google soll vor allem seine Suchmaschinen von den anderen Diensten trennen, also zum Beispiel nicht mehr eigene Dienste in der Suche bevorzugen. Diese Resolution des Parlaments ist aber noch lange keine Entscheidung, sondern eine Empfehlung, eine Idee. Wie es weitergeht, ist daher unklar. Die ganze Debatte bleibt also spannend und wird uns noch eine Weile beschäftigen. Sascha Lobo befürchtet im Nachtmagazin der ARD, dass das im totalen Debakel enden und die Aufspaltung Googles nie kommen wird. Thomas Knüver kommentiert bei indiskretion-ehrensache.de, dass der lachende Dritte Facebook ist. Denn während sich die EU an Google aufreibt, baut Facebook nach und nach seine Stellung am Markt aus.
Ei, 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 ei. Da ist wieder was los. Meine Empfehlung ist, nehmt euch jetzt am Wochenende ein bisschen Zeit und lest die ganzen Artikel mal in Ruhe nach. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr euch zu den ganzen Hin und Her am besten selber eine Meinung bilden oder vielleicht auch einfach verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr die Links dazu, die euch Wayne gerade vorgestellt habt. Und hier hört ihr schon Lunomatic mit Empty. Netzmusik findet ihr ebenfalls trackback.fritz.de. Den Link zum kostenlosen Download. Lunomatic und Empty. Erschienen ist das bei einem noch relativ neuen Netlabel Growlective aus Brasilien. Aber die Jungs und Mädels, die haben schon gezeigt, ihr habt es gerade gehört, was sie können. Und wir empfehlen daher mal bei uns im Blog trackback.fritz.de den passenden Link zu klicken und die bis jetzt veröffentlichten EPs kostenlos herunterzuladen. Facebook, ne? Kennt ihr? Und kennt ihr auch, Facebook macht, was es will. Zumindest haben wir manchmal das ganz starke Gefühl. Jetzt in dieser Woche wurden wieder neue Datenschutzbestimmungen angekündigt. Aber schon vorher hat der Verein Europe vs. Facebook eine Klage gegen das Netzwerk angestrebt. Knapp 25.000 Facebook-User werden hierbei von dem Verein vertreten. Also ist das eine sogenannte Sammelklage. Und jetzt hat Facebook auf diese Klage in dieser Woche reagiert, und zwar sehr eigenartig. Facebook hat gesagt, die Kläger seien nicht geschäftsfähig. Ist interessant, vor allem vor dem Hintergrund, weil sie vorher die Geschäftsbedingungen von Facebook unterzeichnen durften. Der Sprecher von Europe vs. Facebook ist Max Schrems, und mit ihm haben wir vor der Sendung darüber gesprochen.
Hallo, servus.
Bevor wir zu der Reaktion kommen, die ich gerade angesprochen habe, wir haben mit dir ja auch schon mal gesprochen. Das Interview verlinke ich euch auch nochmal im Blog zur Sendung. Um aber alle ins Boot zu holen, kannst du ganz kurz den Hintergrund der Klage erläutern? Worum geht's dabei?
Ja, wir haben mit Facebook uns schon länger auseinandergesetzt, und die halten sich ja nicht so ganz gern an europäischen Datenschutz, sondern ignorieren ihn bisher halt im Großen und Ganzen. Und ein bisschen ein Experiment, ob man seine Rechte da durchsetzen kann. Wir haben das erst in Irland durchexerziert, wo die aus Steuergründen sitzen, aber die irischen Behörden wollten nichts tun. Da wird gemunkelt, dass das im Hintergrund sozusagen man sie halt nicht anrühren wollte. Und dann war die Überlegung, man klagt doch einfach in Wien. Und weil das alleine sozusagen schon ganz lustig ist, aber zu mehreren noch viel spaßiger, haben wir das Ganze im Rahmen einer Sammelklage erweitert. Organisiert wird es auch nicht vom Verein, sondern von mir privat. Und so läuft die Sache. Und was uns verwundert hat, ist, dass der doch 25.000 Leute sich sofort angehängt haben innerhalb von 6 Tagen, sodass wir dann mal diese Abtretungs-App, die es dafür gegeben hat, um sich da anzumelden, auch zwischenzeitlich mal nur noch auf Vormerkungen umschalten haben müssen, weil dann doch so heftiger Zulauf war.
Du sagst es, du machst es alleine, auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Projekt, was du dir da ans Bein gebunden hast. Jetzt, ich habe es vorhin erwähnt, hat Facebook in dieser Woche reagiert und gesagt, die Kläger seien nicht geschäftsfähig, was super ist, weil sie ja vorher die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook akzeptieren durften. Ist diese Aussage überhaupt haltbar, und was versucht Facebook damit zu erreichen?
Naja, es ist nur eine Aussage von hunderten Aussagen, die in dieser Klagebeantwortung drinnen sind, und unterm Strich geht es denen darum, die sagen zum Inhalt überhaupt nichts, also zu den ganzen Datenschutzverstößen findet man in der Klagebeantwortung nur ein allgemeines "Wir tun nichts Illegales" Punkt. Und was sie jetzt probieren, ist sozusagen aus 100.000 prozessrechtlichen Gründen das Verfahren erstens jahrelang in die Länge zu ziehen wahrscheinlich, aber das haben wir vorher uns auch schon gedacht. Und sozusagen zum Inhalt möglichst keine Stellung zu nehmen. Diese Sache mit der Geschäftsfähigkeit ist halt eine der absurdesten gewesen von den Dingen, die da vorgetragen worden sind. Zur Info, geschäftsfähig ist man mit 18 Jahren, und dann kann man es nur noch durch Wahnsinn und durch in Österreich Sachwalterschaft sozusagen verlieren. Und jetzt hat Facebook beinhart bestritten, dass die Leute sich da bisher angehängt haben an der Klage, geschäftsfähig sind, und das hat uns dann halt irgendwie zur Frage geführt. Entweder haben die das alles nie unterschreiben dürfen und damit ist sowieso ungültig, oder sie sind alle geisteskrank geworden. Also beides ist irgendwie relativ abstrus. Ist aber nur ein Beispiel von hunderten Beispielen. Also sie bestreiten auch, dass die Leute überhaupt Verbraucher sind und dass sie deswegen Verbraucherrechte haben, und sie bestreiten sowieso überhaupt alles so in die Richtung. Höhepunkt ist zum Beispiel, dass man sie gar nicht klagen kann, weil es gibt ja eine Aufsichtsbehörde in Irland und nur die darf irgendwas dazu sagen. Also man probiert 10.000 Gründe vorzubringen, warum sie praktisch nicht verklagbar sind.
Ja, wer gegen Facebook klagen will, ist doch verrückt, das ist doch ganz klar.
So in die Richtung, ja. Also das dürfte am Ende so das Rational sein. Aber dafür werden halt Wirtschaftsanwälte gezahlt, um sozusagen Konsumenten auszurichten, dass sie verrückt sind, wenn sie doch vielleicht ihre Rechte einklagen wollen. Das ist halt Teil vom Spiel. Wie absurd das teilweise da formuliert war, war einfach ein bisschen ein Unterhaltungsfaktor, weil seinen eigenen Kunden auszurichten, dass sie wahrscheinlich gar nicht geschäftsfähig sind, ist schon, sagen wir mal, eine eher unterhaltsame Argumentation im Vergleich zu anderen. Haltbar ist das alles nicht wahnsinnig. Da geht es hauptsächlich darum, dass man dann natürlich in Berufung gehen kann und dann sagen kann, dass diese ganzen Gründe sind nicht ordentlich vom Gericht bearbeitet worden und so weiter. Also es dürfte eher in die Richtung gehen, dass man einfach jeden Strohhalm, den man irgendwie gefunden hat, vorbringt, um sich eben mit dem Inhalt nicht auseinandersetzen zu müssen, nämlich mit den Datenschutzverstößen, die doch recht massiv sind.
Der Inhalt, hat der sich denn jetzt geändert, wo jetzt Facebook diese Woche neue Datenschutzbestimmungen angekündigt hat? Also verändert sich auch der Inhalt eurer Klage damit?
Ne, unsere Klage ist eher rückblickend, aber es ändert sich ja sozusagen auch an den Vertragsbedingungen von Facebook nicht wirklich was. Die neuen Bedingungen, die Facebook vorschlägt, sind genauso vage und genauso unbestimmt, wie die alten waren. Unterm Strich heißen die juristisch nichts anderes, als wir können alle Daten aus allen Quellen anzapfen, die uns irgendwie einfallen und damit ziemlich alles machen. Das Einzige, wo Facebook sich manchmal ein bisschen einschränkt, ist, wo sie die Daten wieder ausspucken, aber selbst das ist für einen Normalnutzer eigentlich nicht verständlich, wo da die Daten wieder rauskommen. Im Zusammenhang sind die neuen Datenschutzrichtlinien halb so lang wie die alten und bunter, aber inhaltlich genau das Gleiche. Und von dem her hat sich nicht wirklich viel verändert.
Also die Klage bleibt aktuell. So oder so, du hast das angekündigt, wird sich das Ganze wohl noch eine Weile hinziehen. Man kann ja auch immer noch bei euch mitmachen und euch unterstützen. Wie geht das?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben ein Verfahren, das ist derzeit vom Europäischen Gerichtshof, dafür gibt es Spenden. Das andere, was wir machen, ist, dass wir noch immer Registrierungen entgegennehmen für Leute, die sich später anmelden wollen. Bei der ganzen Sammelklage, wir haben jetzt sozusagen nur die Anmeldungen selbst derzeit mal abgeschalten, weil das zu viele geworden sind. Aber wir freuen uns auch noch immer sehr stark über Registrierungen von Leuten, die sagen, ich würde mich da eventuell zukünftig anhängen wollen.
Alles klar, das heißt, wenn ihr Max und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, beziehungsweise Max, du koordinierst das Ganze ja, unterstützen wollt, dann oder einfach euch nur informieren wollt, worum es dabei geht, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr die passenden Links zum Thema und ihr könnt Facebook beweisen, ihr seid nicht geisteskrank, ihr wollt einfach nur eure Rechte haben. Im Blog gibt's auch noch weitere Links mit Infos zum Thema. Max, dir noch viel Erfolg, das kann ja alles noch eine Weile dauern. Was glaubst du, wann wird jetzt dazu was kommen?
Ja, schauen wir mal. Ich habe das von Anfang an als Experiment gesehen, insofern kann man das alles mit Humor nehmen und schauen, was passiert. Die erste mündliche Verhandlung wird wahrscheinlich Anfang des Jahres sein.
Alles klar. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Du kannst uns ja auch auf dem Laufenden halten, wenn es was Neues gibt. Wie gesagt, viel Erfolg und ja, wenn du es so sagst, viel Spaß auf jeden Fall noch.
Danke sehr.
Jo, ciao.
Ciao.
And I don't wonder.
Twin Caverns mit Swell. Und dieser Song ist Teil des Free the Beats Samplers und das ist, so sagen wir mal, der Sampler überhaupt für Bedroom Beats, also die Songs, die mit viel Liebe und in Eigenregie in den Schlafzimmern dieser Welt zusammengezimmert werden von meist sehr fleißigen und müden Menschen. Das liebe Label Free the Beats sucht regelmäßig die besten Songs zusammen und veröffentlicht sie dann auf ihren Samplern. Und wenn ihr Bock drauf habt, bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link zum Download.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
An dieser Stelle jetzt wollen wir jede Woche die Links mit euch teilen, von denen wir denken, dass die für euch auch interessant sind. Wir nennen das dann Linktipps und so hört sich das an.
Die Kommentarkultur ist im Netz in letzter Zeit ein großes Thema. Einige Medien, wie die Süddeutsche Zeitung, haben mittlerweile reagiert und schränken die Kommentarfunktion auf ihren Seiten ein oder schalten sie ganz ab. Dennis Horn vom WDR sieht in diesen Entscheidungen einen großen Fehler. Im WDR-Blog Digitalistan beschreibt er ausführlich die Debatte und erklärt, warum er die Beschränkungen für den falschen Weg hält. Ein wichtiger Beitrag zur Debatte und äußerst lesenswert. Ein anderes Thema, über das auch schon länger diskutiert wird, ist Sexismus beim Verkauf von Kinderspielzeug. Auch die 7-jährige Maggie aus Großbritannien fand es überhaupt nicht witzig, dass das Superhelden-Spielzeug angeblich nur für Jungs sei. Maggies Mutter fotografierte den bitterbösen Blick der Tochter und twitterte an die Kaufhauskette Tesco. Diese änderte daraufhin den Hinweis am Spielzeugregal. Wir können das nachvollziehen. So böse wie Maggie guckt, hätten wir uns auch nichts mehr getraut. Im Blog Gefällt mir der Süddeutschen Zeitung findet ihr das Bild und die Geschichte dazu. Zum Schluss wollen wir euch noch ein tolles Video ans Herz legen. Der Filmemacher Danny Cook war in der Gegend um das zerstörte Atomkraftwerk bei Tschernobyl. Von dort hat er unter anderem Aufnahmen einer Drohne mitgebracht. Entstanden sind Bilder von einer Geisterstadt aus einer beeindruckenden Perspektive. Ein großartiges Video, das wir euch gerne empfehlen.
Die Linktipps von Wayne Schlegel, ihr findet die alle nochmal in Ruhe zum Nachklicken bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
They be like, damn, this boy's so cold. So you know you better go home and get a jacket, cause you know the winter's coming. Game of Thrones, man, I just kill all my songs. Line them up in a row and knock them down one after another like they some dominoes. Too many that haven't heard me. My flow way sicker than scurvy. My barber don't lost his clippers, so I call him Donald Sterling. How you even gonna do that, bro? That's just so unprofessional. I'm trying to come and get my fro shaped up like a young Michael. Oops, but I don't have a fro. That's why I'm always faded. I ain't talking alcohol. The police shooting us up, they think that they above the law. Strapped with military gear, acting like we the ones who's wrong. But we ain't wrong, just standing up for what we believe in. We holding our ground, nah, we are not leaving. They trying to drown us out, but we come up breathing. Portraying us as heathens, all we want's equality. I can't believe it. Beat him, yeah, ballin'.
Catch me, I'm ballin'. Catch me like spotted, catch me like spotted, feeling like Lupe. Catch me unbonded, catch me like spotted. Catch me lying spotted.
Okay, sleep deprivation turns my dreams into reality. Always go, don't ever stop. That's just my mentality. Thinking they can handle me. Man, that's just a big mistake. I am so on top of it. Bro, I nearly levitate. Let me try and set them straight. Put them on the right path. Building something out of nothing like we playing Minecraft. I point and I laugh because the kid is just so cynical. Ladies and gentlemen, the boy just went critical. Slick with the tongue. Somewhat like a serpent, just going with the flow. Had me riding out the current, tearing up the turf. Got me heading for the end zone. Putting points up on the board, man, this game is being blown. The style is so brutal, resistance is futile. Now chaos goes hard like before you cook the noodles. I am way too confident, some would say I'm cocky. Mix the green with the drink and now you bet the combo got me
feeling like Lupe. Catch me on ballin'. Catch me lying spotted. Catch me lying spotted.
Go.
Feeling like Lupe. Catch me on
ballin'.
Catch me lying spotted.
Spotted.
Catch me lying spotted.
Okay, Leonardo DiCaprio, catch me if you can blow. I'm Denzel in distress until I let these fucking bands go. Oh wow, now she do it with no hands, bro. Her name was Mandy and I felt like Barry Manilow. Telescope, tell this hoe she looking at a star. She ain't gotta go too far. I just flew in from Mars. I'm out of this world. Just came in from getting it in and out of yo. Girl, why do I gotta be so thorough? Yeah, I'm too cool for school. When I'm on that beat, I take a seat, then murder shit. Like the old school Ja Rule. That's cold red, here come the bull. I don't wanna hear that kind of fit. I'm denouncing it while announcing shit. Yeah, boy, I'm the king. Young Bill Jackson without the ring. I coach the boys and sit them down. Where you sitting now, at home? I'm headed towards the top where I belong. You ain't gotta save up. Go get Franco the way up. It's free. And holler at me on Twitter. I know your chick following.
B. May zusammen mit Chris Hamame und Franco und dem Song Ballin. Und der ist wieder mal ein Beweis, dass man sich mit CC-Lizenz und Netzmusik nicht unbedingt verstecken muss, denn B-May aus den Staaten muss sich hinter den bekannten Rap-Größen wie zum Beispiel Rick Ross, Lil Wayne und Co. nicht verstecken, habt ihr gerade gehört. Aber, und das macht B-May so spannend, gleichzeitig wehrt er sich in seinen Songs gegen die von den großen Rap-Stars verbreiteten Stereotype und unser Netzmusikmann Roni Radeke findet das aktuelle Mixtape Welcome to Hip-Hop ist ein Pflicht-Download. Also keine Diskussion. Ab ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de und runterladen.
Fritz Trackback. Blogger privat.
So, was kommt jetzt, fragen wir uns. Ich hole nochmal alle ins Boot, die es noch nicht kennen. Wir stellen an dieser Stelle jede Woche einen Blog und den Menschen dahinter vor. Und damit das für uns nicht so viel Arbeit ist, lassen wir uns vom Blogger Privat der Vorwoche den aktuellen Blogger Privat empfehlen. Und letzte Woche, da war Themel bei uns, die bei themel-art.de Webcomics veröffentlicht. Und die hat uns das hier empfohlen.
Der liebe Alexander Lachwitz von der-lachwitz.de hat auch was mit Comics zu tun. Der zeichnet zwar selber keine Comics, aber bloggt ganz viel über Comics, über so diverses Zeugs, schreibt Rezensionen, macht Interviews mit Leuten, ab und zu podcastet er auch, also so ganz, ganz viel zu sehen, zu hören und überhaupt immer schön, wenn was Neues da ist.
Bleiben also beim Thema Comics. Ich persönlich kann mir Schlimmeres vorstellen und begrüße Alexander Lachwitz. Hallo.
Moin Moin.
So Alex, jetzt mal im Ernst, Lachwitz, ist das dein echter Name?
Das ist mein echter Name. Ich wurde schon ab und an gefragt, aber es stimmt.
Das heißt, dir ist quasi das Hobby Comics in die Wiege gelegt worden. Also wer Lachwitz heißt, der kann ja nicht anders.
Ich bin spät zurückgekommen zu den Comics. Also das war eigentlich mehr so ein bisschen Zufall über Umwege und war überhaupt auch nicht geplant.
Was bedeutet das?
Also ich bin klar aufgewachsen mit Mickey Mouse, ein bisschen Marvel Comics auch, aber dann irgendwann mit, weiß nicht, zwischen 12 und 16 war Sense. Und irgendwann bin ich dann, als ich angefangen habe, nebenbei ein bisschen zu schreiben, auch auf die, habe ich bemerkt, dass es in Deutschland sehr viele kleine Online-Comics gibt, sowas wie den Rute mit seiner Produktsatire oder auch den Flix oder Joscha Sauer, der inzwischen recht bekannt ist, und habe angefangen, darüber zu schreiben und bin darüber dann quasi zurückgekommen und schreibe seitdem hauptsächlich über deutsche Online-Comics, aber auch, was sich sonst so ein bisschen in der Comic-Szene tut.
Da sind wir beim spannenden Thema. Ich hatte das letzte Woche schon mit Themel besprochen, Webcomic. Das ist ja schon was anderes und gerade so, ich bin ja auch ein bisschen Comic-Fan. Ich finde es irgendwie immer so, bin für alles Digitale zu haben, aber so ein Comic irgendwie in der Hand halten ist nochmal was anderes. Was ist bei einem Webcomic anders, beziehungsweise was muss der anders machen als ein gedruckter Comic?
Oh, gute Frage. Also inzwischen sind die Grenzen fließend, weil jeder bessere Künstler seine Sachen gleichzeitig online hinstellt, weil da ist das Publikum. Aber prinzipiell ist so ein Webcomic meist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Sonntagscomic, so die Helga-Comics zum Beispiel. Also so ein kurzer, einfacher Strip, den du in ein paar Sekunden gelesen hast, der Gag oder die Pointe zündet relativ fix und du hast alle paar Tage halt dein neues Futter. Also es ist in der Regel sehr eingänglich und längst nicht so komplex, als wenn du jetzt irgendeinen Superman oder eine Graphic Novel vor dir hast. Wobei es inzwischen auch solche gibt, aber der gemeine Webcomic ist eigentlich immer so ein kurzes Unterhaltungsfutter.
Ja, da funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Das war auch so meine Erklärung für das Ganze. Du schreibst ja in deinem Blog jetzt in erster Linie über Comics, aber auch jetzt über Spiele und Bücher und Filme und so weiter. Bist du ein Nerd?
Ja.
Ja. Und stolz drauf, ja?
Definitiv.
Was du hast, glaube ich, auch im Blog geschrieben, du hast so eine Faszination für diese Geek- und Nerdkultur. Was fasziniert dich so daran?
Das ist so dieses... Die Möglichkeit, die wir heute haben, dieses Kind im Manne weiter auszuleben. Also wir haben ja immer mehr Freizeit. Das ist ja seit Jahrzehnten so der Gang, immer mehr Freizeit. Und wir müssen das mit irgendwas füllen. Und inzwischen ist es so, wir leben in einer Kultur, die sich nur noch selbst referenziert. Man sieht Quentin Tarantino, der eigentlich nur noch zitiert. Und man kann daran Spaß haben. Es ist nicht dieser Zwang zur Ernsthaftigkeit da, sondern einfach nur Spaß um des Spaßes willen hat halt auch einen eigenen Sinn und Zweck, einfach weil es auch gut tut.
Ach, das waren ja wunderschöne Worte.
Danke.
Warum macht es dir denn so viel Spaß, jetzt über Comics zu schreiben, sie vielleicht auch zu verreißen, zu kritisieren? Du sagst, das ist so eine Leidenschaft von dir, die du einfach gerne machst?
Also ich denke, es hängt wirklich damit zusammen, dass ich über diese Online-Comics, also gerade die deutschsprachigen, da zurückgekommen bin. Denn bei denen ist es so, man hat in der Regel einen extrem kurzen Draht zum Zeichner. Also selbst wenn man den nicht persönlich auf einer Messe trifft, hat man über die Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube die Möglichkeit, direkt sich mit ihnen auszutauschen, und gerade auf Twitter reagieren viele auch darauf. Und das hat halt wirklich so diese Nähe, dass wenn ich denen ihr Heftchen abkaufe, viele drucken ihren Kram ja später irgendwann nochmal, dann hat man wirklich das Gefühl, ich unterstütze die mit diesen paar Euro. Das ist zwar nicht viel, aber ich weiß, die haben andere Gewinnkalkulationen als jetzt irgendein großer Verlag. Die zahlen oft auch noch selber drauf, und da habe ich viel mehr Lust, die zu unterstützen, und teile diese Freude, wenn die ihre Sachen zeichnen oder tippen und sie dann endlich mal gedruckt in der Hand halten. Wie du gesagt hast, sowas Gedrucktes in der Hand zu haben, ist nochmal was ganz anderes, als es nur am Bildschirm zu sehen.
Ja, du schreibst ja Rezensionen, beurteilst Sachen daraufhin, ob sie gut oder schlecht sind, beziehungsweise du sie so befindest, und da klingeln dann ja die, ich sag mal, Unabhängigkeitsalarmglocken. Bist du unabhängig oder schon längst eine bezahlte Marionette der Industrie?
Ich bin unabhängig. Aber ich bin absolut subjektiv.
Okay.
Also ich bin nicht der Meinung, dass bei Kulturjournalismus Objektivität eine gute Leitprämisse ist.
Was machst du, wenn du keine Comics liest oder darüber schreibst?
Ich versuche ab und an mal ein Videospiel zu spielen, so mal durchzuspielen, besuche Messen oder mache ein bisschen Modellbau, also Stichwort Tabletops. Man muss ja auch diese anderen Nerd-Hobbys abdecken. Und ich probiere alles Mögliche immer mal wieder aus, also gerade wenn es irgendwas Basteleimäßiges ist. Also das kann auch mal richtig analog sein, dass man dann komplett irgendwie einen Kalender bastelt oder sich einen Schrank zusammenzimmert oder umbaut, einfach um mal vom Bildschirm auf wegzukommen.
Dann ist es gute Tradition, bei Blogger Privat eine Kurzfragerunde zu machen. Bist du bereit dafür?
Ja.
Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Ach, das gibt Hass. Mac OS.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus oder sonstige Accounts hast du insgesamt?
Gute Frage. Ich glaube, das sind so 6 bis 10. Ich nutze halt längst nicht alle davon, aber ich melde mich fast überall mal an, um es auszuprobieren.
Hardcore oder Casual Gamer?
Hardcore.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest oder du machst ja auch Podcast-Videos, dir das nochmal anschaust, anhörst?
Mir fallen natürlich schnell die Fehler auf, aber manchmal bin ich auch ganz positiv überrascht, weil ich manchmal auch Texte oder Beiträge, die ich mache, komplett vergesse, und dann sehe ich die und da fällt mir erst wieder ein, dass ich dazu was geschrieben habe, und da kommt auch so diese Freude oder diese, also was auch immer man für ein Gefühl hatte, als ich das rezitiert. Also es kommt dann wieder zurück. Das ist wie so, hat was Nostalgisches schon.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
eigentlich auch eine leere Seite, beziehungsweise es geht immer meine letzte Sitzung auf und das sind so 30 Tabs meist.
Ja, so ein Tab-Messi wie ich. Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst was, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle unbedingt vorstellen müssen?
Da habe ich zwei für euch. Und zum einen ist das auch wieder eine Comiczeichnerin, und zwar die Ines Kord, die als Fede unter fedeblog.blogspot.com zeichnet und illustriert. Die hat, die macht nicht, vielleicht nicht ganz so viel wie andere Leute. Ich meine, klar, jeder muss arbeiten, aber sie hat einen unglaublich tollen Illustrations- und Farbstil, den man sich, finde, einfach mal ansehen sollte.
Das heißt, wir bleiben entweder bei den Webcomics oder was ist der zweite Vorschlag?
Genau. Und das andere ist ein kleines Kollektiv von Damen, die sich zusammengeschlossen haben und die nennen sich Consulting Nerd Girls. Die kann man auch direkt unter consultingnerdgirls.de finden und das ist im Grunde so ein digitaler Buchclub, nur dass sie nicht nur über Bücher sprechen, sondern über Bücher, Filme, Serien, Videospiele, also die machen auch Let's Plays, fragen ihre Leser, was sie haben wollen, die diskutieren über den Stoff, also auch gern aus feministischer Sicht, also ich weiß nicht, ob das der Bechdel-Test ein Stichwort ist. Das geht manchmal auch hoch her und verliert, geht auch manchmal dann ganz ab vom Thema, aber es ist immer ein Spaß, den Damen zuzusehen.
Das klingt auch spannend. Das heißt, wir bleiben irgendwie auf jeden Fall in der Nerd-Ecke. Da fühlen wir uns ja ganz wohl. Dann die letzte Frage. Welche Frage haben wir vergessen, dir zu stellen?
Eigentlich wenig, aber...
Keine ist die Antwort. Das heißt, ein perfektes Interview. Ja, yeah, fantastisch. Wenn es euch interessiert, was Alex da macht, den Link zu seinem Blog findet ihr bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Schaut da mal rein. Ich habe auf jeden Fall schon mal den ein oder anderen interessanten Comic entdeckt und außerdem könnt ihr rausfinden, wie es auf Comicmessen zugeht und. Ja, Lachwitz, das muss ich jetzt nochmal sagen. Ihnen ein schönes Wochenende. Danke.
Das wünsche ich auch. Alles
Ciao.
Gute. Ciao. Yo.
Mittwoch und Donnerstag. Stell uns vor, als ob Samstag wäre. Put your hands up in the sky. Robert Smith makes me smart. Ein bisschen geil. Put your hands up, dann wieder nach unten. Ich muss sagen, ich halte die Party für gelungen. Alte Schule, neue Schule. Deutscher Rap, meist sonderbar, eher Sonderschule. Alle guten Dinge sind doch drei Classics. Wer immer auch der Lehrer ist, die Class bin ich. Let's have some fun, this beat is sick. Smith und Smart.
Dieser Name sagt mir nichts.
Dabei ist doch klar. Was wir wollen, ist eine gute Zeit und vielleicht eine Tüte bauen. Hash, das hackt es, mit der Bekanntheit klappt es. Deine Verwandtschaft
hört es echt so etwas Beknacktes.
Smoke some weed and have some fun. Bald wie Mary Jane. Wir schlagen ein wie im Radio.
Von morgens bis abends, derselben Song.
Kein Erfolg, aber schön, wenn wir noch Weed haben. Nach den Kiffen kommst du runter und
Karriere ist wie Skifahren.
So put your hands up in the sky. Robert Smith, Maxwell Smart, ein bisschen geil. Put your hands up, dann wieder nach unten. Ich muss sagen, ich halte die Party für gelungen. Put your hands up in the sky. Robert Smith, Maxwell Smart, ein bisschen geil. Put your hands up, dann wieder nach unten. Ich muss sagen, ich halte die Party für gelungen.
Ich glaube,
andere sagen radikal.
Ich höre den Namen heute zum ersten Mal.
Keiner will uns, hey, leckt uns am Arsch. Aber wenn wir mal nicht da sind,
wir machen alle.
What, 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 what? Na, auch schon aufgewacht. Wir sind wie Feinliner von Faber-Castell. Nicht wirklich schön,
aber originell.
Zum High seiner Robert Smith noch nie was gebraucht, aber
Maxwell Smart hat pausenlos geraucht.
Wir sind die Mischung aus Muppet Show und Tupac. Ernst wie Max und der
Humor ist wie Gulasch.
Chickity check it out and you don't stop. Das ist old school, underground stuff. Chickity check it out and you don't quit. Das klingt viel besser als alt und unbekannt. Put your hands up in the sky. Robert Smith makes us smart. Alt und unbekannt. Put your hands up, dann wieder nach unten. Ich muss sagen, ich halte die Party für gelungen. Put your hands up in the sky. Robert Smith makes us smart. Ein bisschen geil. Put your hands up, dann wieder nach unten.
Der Refrain, der war da jetzt hier lang.
Check it out, and you won't stop.
als alt und unbekannt. Beides ist ein bisschen viel. Aber Minus und Minus ergibt ja wieder Plus. Das ist wie bei Smith & Smart.
Da ist auch ein Pluszeichen dazwischen, wenn man genau hinschaut.
Smith & Smart mit Alt und Unbekannt. Zwei Jungs, die ihr vielleicht kennt hier aus dem Fritz-Programm, sind super nette Typen und die haben ein neues Album draußen, Versuch und Irrtum. Mittlerweile schon das 8. an der Zahl und morgen sind sie zu Gast bei Christoph Schrag in der Sendung Unsigned. Das ist unsere Show für Bands und Künstler ohne Plattenvertrag, denn genau einen solchen haben Smith & Smart nicht. Von 17 bis 20 Uhr läuft Unsigned hier bei Fritz. Neben Smith & Smart empfängt Christoph noch mehr Live-Gäste. Es gibt Live-Musik und. Also genau das Richtige für den ersten Advent. Morgen, ihr seid herzlich eingeladen. Und wir bei Trackback, wir machen jetzt mal den Deckel zu. Vorher gibt es noch eine letzte Netzmusik für euch. Caked und Blaze the Fuck Up. Wenn es euch gefällt, trackback.fritz.de ist der Link zum Download. Und da findet ihr gleich auch den Podcast dieser Sendung zum immer und immer und immer und immer und immer wiederhören. So, Party People, genug geredet. Ich bin Lotte Weiland, danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.
Das hört man.